Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug.
Thomas, hallo.
Markus, wir nehmen heute wieder eine Folge zu Habsburg to go auf und auch wenn wir kein großes Vorgeplänkel machen wollen, aber wir nehmen heute in einem Fußballstadion auf. Das darf man doch mal ganz kurz sagen, oder?
Ja, besonderer Ort. Wir sind aus einem bestimmten Anlass hier in Heidenheim. Hat nichts mit unserem Podcast zu tun. Und ja, wir sitzen in einer Lounge und gucken auf den Rasen runter. Interessant. Also,
und beide sind ja durchaus fußballbegeistert. Also somit müsste die Folge heute auch noch einen höheren Spirit haben, wie wir es sonst schon haben.
So ist es. Wobei wir, glaube ich, den Kontext von Fußball und Habsburg nicht jetzt unbedingt herstellen können. Das wird uns, glaube ich, auch nicht mehr gelingen. Aber ja, wir haben wieder einen schönen Ort oder ich habe einen schönen Ort für dich rausgesucht, Thomas. Ja. Wir waren letztes Mal in Südfrankreich. Du hattest uns Egmont näher gebracht.
Ja.
Und ich habe gedacht, um Reisekosten zu sparen, bleibe ich mal bei meinem Ort vom letzten Mal. Wir waren ja in Wien in der Ringstraße und ich habe für dieses Mal den Schlossgarten Schönbrunn ausgesucht, vom Schloss Schönbrunn.
Markus, darf ich mal Juhu sagen?
Ja.
Endlich mal ein Ort, an dem ich auch schon war.
Das habe ich mir gedacht. Du warst, glaube ich, an den anderen Orten auch schon, zumindest teilweise. Aber Schönbrunn, das ist jetzt natürlich ein Ort, den der ein oder andere von Habsburg to go schon gesehen hat. Vor allen Dingen das Schloss und der Schlossgarten gehört ja da dazu. Und deswegen, klar, haben wir heute mal eine Folge, in der sich jeder auskennt. Und das soll ja auch mal so sein.
Und Schloss Schönbrunn ist ja wirklich das Highlight von Wien. Ursprünglich war es ja mal ein Jagdschloss, gell, Markus? Das war eigentlich für sich selber, für die Dynastie gegönnt. Wenn man dann heute dort zu Besuch ist, darf man ja, glaube ich, fast alles anschauen, gell?
Ja, ein paar Sachen sind, glaube ich, noch kostenpflichtig, aber zu sehen ist da sehr, sehr viel. Es ist ein riesiger Park, muss man sagen, 160 Hektar insgesamt umfassendes Weltkulturerbe, wie so vieles in Wien. Es liegt außerhalb Wiens, zumindest damals, heute natürlich mitten in der Stadt. Wenn du da rausfährst aus der Innenstadt, dann wirst du keine einzige freie Fläche finden, Thomas. Aber es war damals tatsächlich als Jagdrevier, kam es schon vor über 500 Jahren zur Familie Habsburg, wurde dann als Revier und auch als kleines Jagdschlösschen genutzt. Und so richtig Bedeutung hat es ja dann erst, wir hatten es auch mal in der Folge unter Maria Theresia erfahren, die hat diesen ganzen Garten und auch das Schloss neu renoviert, im Barockstil angepasst und so wie wir es heute sehen, das geht jetzt mal ganz grob auf die Zeit Maria Theresias zurück.
Und ich glaube, was auch ganz spannend ist, dass wir hier auch den ersten Tiergarten, den es auf dieser Welt gab, wiederfinden, also der Tiergarten Schönbrunn, darf man das so sagen, der Kaiser Franz der Erste so als Beschäftigung von seiner Frau Maria Theresia als geschenkt bekommen hat, ja?
Ja, also so als Zeitvertreib kann man sagen, aber es ist tatsächlich einer der ältesten oder du hast gesagt sogar der älteste, so genau weiß ich das gar nicht. Sicherlich heute nicht der größte und berühmteste Zoo der Welt, aber ich war selber noch nicht da. Was man auf alle Fälle noch dazu sagen muss, ist das Palmenhaus. Also das Palmenhaus, was zu dieser Anlage dazu gehört, ist wirklich bedeutsam. Es ist eines der größten seiner Art auf der ganzen Welt. Es ist 111 Meter lang, 28 Meter breit. Und sowas gibt's eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Also so ein Haus, das man nur dazu benutzt, wirklich exotische Pflanzen da wachsen zu lassen. Es ist von 45.000 Glasscheiben bedeckt. Es hat drei Pavillons. Eines ist das Kalthaus, der andere Pavillon ist für gemäßigtes Klima und dann gibt es noch einen für das tropische Klima, also das Tropenhaus. Und da lassen sich natürlich dann alle Pflanzenraritäten dieser Welt bewundern. Da ist zum Beispiel die größte Seerose der Welt, sind besondere Exemplare von Palmen, von Palmfahnen, von Orchideen. Also wer sich für Botanik interessiert, der ist da absolut richtig aufgehoben.
Und Markus, da ich mich ja für Bauen interessiere, kann ich da vielleicht nur kurz was dazu anmerken. Dieses Palmenhaus ist natürlich ein in einer Zeit entstanden, in dem der Stahl und das Glas in der industriellen Revolution immer perfekter hergestellt werden konnte. Und es gab ja auch gewisse Weltausstellungen, auch eine in Wien. Und dort wollte man einfach zeigen, was man drauf hat. Und deshalb ist dieses Gebäude, glaube ich, besonders wertvoll, weil so viel ist nicht mehr von damals erhalten. Und jeder, der sich das einmal dann auch in Natura ansieht, sollte nicht nur die Palmen anschauen, der soll sich auch mal die Konstruktion anschauen. Entschuldigung.
Selbstverständlich. Und erbaut wurde es 1882 und für damals sicherlich eine wahnsinnige auch Ingenieurleistung. Und sicherlich so vom Aufwand und von der Neuigkeit, sicherlich auch mit dem Eiffelturm oder sonstigen Gebäuden auf einer Weltausstellung zu vergleichen. Ansonsten kann man da wirklich toll flanieren, Thomas. Da gibt's tolle Baumalleen, da gibt's tolle Hecken, die geschnitten sind, wie im Barockstil. Da gibt's antik, zumindest antik anmutende Statuen. Da gibt's Brunnen, auch den sagenhaften Schönbrunnen, also nachdem das Schloss auch benannt worden ist. Auch der ist auf diesem Gelände entdeckt worden, sozusagen. Also es ist wirklich ein tolles Besuchserlebnis und last but not least haben wir natürlich auch noch die Gloriette. Das ist ein wunderschönes Gebäude auf einer Anhöhe, etwa, ja, ich würde mal sagen, 500 Meter weg vom Hauptgebäude Schloss Schönbrunn. Und ich weiß nicht, ob du auf deinem Besuch auch in der Gloriette vorbeigeguckt hast.
Ich war tatsächlich auch in dem betreffenden Café, was wirklich eine Empfehlung ist, dort einfach mal reinzusitzen, einen Kaffee Wiener Melange zu trinken und den Ausblick zu genießen. Es ist wirklich ein Highlight auch dort oben.
Ja, man hat da, weil es etwas höher liegt und es reicht ja in so einer flachen Stadt wie Wien schon aus, um einen wirklich tollen Blick auf Wien zu bekommen. Man sieht dann den Stephansdom am Horizont, man sieht den Kahlenberg, also es ist ein toller Ausblick. Und man sitzt, wenn du in dieses Café gehst, in unmittelbarer Nähe, wo seinerzeit der Kaiser Franz Josef und seine Sissi ihr Frühstück eingenommen haben.
Ist das tatsächlich so?
Ja, es ist ein Traditionsort. Und wenn man da mal sitzt, dann kann man das auch verstehen, dass man in so einer Atmosphäre gerne frühstückt. Das ist, glaube ich, kein Wunder, Thomas.
Und ich glaube, das darf man auch noch ergänzen, die Gloriette ist im Endeffekt eine, ja, Hommage daran, dass die Wiener es geschafft haben, die Türken aus der Stadt rauszuhalten. Ja,
ja, eines von zahlreichen Gebäuden,
Denkmälern und Gebäuden,
die in diesem Sinne errichtet worden sind.
Markus, erinnerst du dich noch an die Folge Nummer 15 mit deinem durchaus sehr guten Gedächtnis?
An die Folge 15 erinnere ich mich selbstverständlich.
Du hattest in der Folge 15 über Mozart und die Habsburger gesprochen und jetzt sind wir tatsächlich doch auch an einem Ort, an dem Mozart in seinen jüngsten Jahren der Marie Theresia vorspielen durfte.
Richtig, genau. Und heute sind wir ungefähr, naja, ich überschlag mal fast 200 Jahre später, naja, 150 und wieder ist Schloss Schönbrunn und insbesondere der Schlosspark ein Schauplatz für unseren Podcast. Und jetzt fragst du sicher die ganze Zeit schon, ich warte ja schon drauf auf deine Frage.
Aber die Frage ist natürlich heute super spannend, ja, weil wir reden schon die ganze Zeit über die Habsburger mehr oder weniger. Aber trotzdem, Markus, was hat es heute speziell mit den Habsburgern zu tun?
Also, der Schlosspark ist Schauplatz einer beginnenden Romanze, Thomas, zwischen dem Kaiser Franz Josef und jetzt hättest du wahrscheinlich gedacht, die Sissi oder so.
Ich bitte darum.
Aber nein, die Sissi war es nicht. Natürlich ist es auch eine Romanze gewesen, aber die hat nicht im Schlosspark stattgefunden. Zumindest nicht am Anfang, sondern es geht um eine andere Frau. Es geht um ein Mädchen, und zwar ein junges Mädchen. Und es gehörte zu Kaiser Franz Josefs Gewohnheiten. Er war ja Frühaufsteher, in den frühen Morgenstunden immer einen Spaziergang durch den Schönbrunner Schlosspark zu unternehmen. Und da kam es immer wieder dazu, dass er einem bildhübschen jungen Mädchen begegnet ist, und deren Name ist Anna Nachowski. Und ich bin auf diesen Namen per Zufall gestoßen. Er war mir weder geläufig, noch konnte ich irgendwas zu dieser Person sagen. Und damit es dir jetzt nicht so geht wie mir, lasse ich dir jetzt mal ein paar Informationen von der Steffi vortragen, und dann sprechen wir gerne weiter, Thomas.
Anna Nachowski erblickte am 18.06.1859 das Licht der Welt. Anna, aus gut bürgerlichem, aber vom Schicksal gebeutelten Hause, war mit einem Flaneur und Trunkenbold verheiratet worden. Bereits nach 3 Jahren wurde die Ehe geschieden. Für ihren Ex-Mann hinterlegte Anna einen hohen Geldbetrag. Das Geld stammte mutmaßlich von keinem Geringeren als dem Kaiser des Habsburger Reichs. Franz Josef unterhielt nämlich zu dieser Zeit eine leidenschaftliche Affäre mit der jungen Anna. Diese begann am 24.06.1875. Laut eigener Aussage der schönste Tag im Leben von Anna. Fast 14 Jahre bis Ende 1888 währte die heimliche Liebschaft zwischen dem allmächtigen Habsburger und dem Kind aus dem Volke. Anna war 15 und, wie erwähnt, schon Ehefrau, der Kaiser 45 und schon Großvater, als sie einander begegneten. In zweiter Ehe war sie mit dem Schürzenjäger Franz Nachowski verheiratet. Er war Beamter der privaten Südbahngesellschaft und später, auf Wunsch und Veranlassung von Kaiser Franz Josef, der Staatsbahn in Galizien. Auch er machte immer wieder Schulden, deren Tilgung Anna regelte. Sie selbst erhielt ab und zu Geldgeschenke vom Kaiser. Im Frühjahr 1885, 10 Jahre nach der ersten Begegnung, besitzt Anna eine luxuriöse Liebesvilla bei Schönbrunn mit einer versteckten geheimen Tür. Später lebt sie direkt neben dem Schlosspark von Schönbrunn. 1885 wurde Anna Nachowskis Tochter Helene als 4. Kind geboren. Die Liebschaft überschnitt sich mit Franz Josefs langjähriger Beziehung zu Katharina Schratt, die sich ebenfalls in der Nähe des Schlossparks auf einem anderen Grundstück ansiedelte. In dieser Zeit wurden Franz Josefs morgendliche Besuche bei Anna Nachowski immer seltener. Nach der Meierling-Tragödie seines Sohnes Kronprinz Rudolf Anfang 1889 suchte der Kaiser Anna nicht mehr auf und beendete die Beziehung großzügig, aber unpersönlich. Anna wurde in die Hofburg bestellt, wo ihr ein ihr unbekannter Baron ein Geschenk des Kaisers überreichen sollte. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie die Höhe der Abfindung für die 14 Jahre im Dienste des Kaisers selbst bestimmen könne. Anna traf sich nie wieder mit dem Kaiser. Sie stirbt 1931 im Alter von 71 Jahren in Wien. Nicht ohne ihre Tagebücher mit umfangreichen Notizen über ihre Beziehung mit dem Kaiser vorher ihrer Tochter Helene übergeben zu haben. Helene gilt bis heute als uneheliche Tochter des Kaisers und heiratete später den Komponisten Alban Berg. Die Tagebücher vertraute sie der in der österreichischen Nationalbibliothek befindlichen Alban Berg Stiftung an. Anna Nachowskis Erinnerungen wurden am 1. September 1976 der Öffentlichkeit übergeben. Über die Echtheit der Schilderungen besteht kein Zweifel. Anna Nachowskis Grabstätte befindet sich auf dem Hietzinger Friedhof unweit ihres Wohnhauses.
Markus, du versetzt mich jetzt wirklich in Erstaunen, weil ich hatte ein anderes Bild von Franz Josef I. Und Man darf sich ja durchaus auch mal bewusst machen, wie lang er eigentlich in Amt und Würden war. Und wenn man die Bilder von ihm sieht, dann traut man ihm das, was du jetzt gerade geschildert hast und das, was wir jetzt gerade auch gehört haben, nicht wirklich zu. Und wenn man dann nochmal die Sissi sich vor Augen führt, dann ist das ja schon wirklich blamabel für Sissi.
Ja, also ich kann das beides nachvollziehen, was du sagst. Wir haben ja von Franz Josef eigentlich immer nur aktiv dieses Bild im Kopf eines älteren, gutmütigen Mannes, der pflichtbewusst morgens aufsteht. Ich glaube, er hat sich um 4 Uhr wecken lassen. Um 5 Uhr saß er am Schreibtisch, hat seine Arbeit gemacht, bis zum späten Abend in Akten verbracht. Immer korrekt, alles, wie es sein soll, wie aus dem Ei gepellt. Und wir vergessen, dass der Franz Josef halt auch mal ein junger Mann war oder ein Mann im mittleren Alter und dass er kein Kind von Traurigkeit war. Das war damals schon bekannt, aber man hat es halt am Hof mehr oder weniger geheim gehalten, wie auch die Affäre mit der Anna. Aber wenn man das wirklich jetzt so vor Augen geführt bekommen, dass er also mindestens 10 Affären, Liebschaften, die sind verbürgt, die sind auch wirklich auch dokumentiert, hatte, dann reibt man sich schon ein bisschen die Augen. Und klar, du fragst jetzt Sissi, so eine Frau betrügt man doch nicht, würde man meinen, aber da musst du schon wissen, dass von dem Zusammenleben im klassischen Sinne oder von einem vielleicht auch richtigen Eheverhältnis, auch eine Erotik bei Sissi und Franz Josef ab den 1860er Jahren eigentlich keine Rede mehr sein konnte. Die hatten getrennte Betten, die hatten ihr eigenes Leben. Die Sissi hat sich vom Hof eigentlich komplett entfernt. Sie waren sich dennoch freundschaftlich verbunden. Also sie haben sich nicht gestritten oder waren in einem Ehekrach. Die haben sich Briefe geschrieben, die haben sich auch regelmäßig getroffen. Franz Josef ist ihr auch ab und zu nachgereist zu ihren zahlreichen Urlaubsorten, wo sie sich erholen musste. Aber zahlreiche Affären gehörten bei beiden zur Tagesordnung. Also nicht nur bei Franz Josef, auch Sissi wird ja die ein oder andere Affäre nachgesagt. Und was auch entscheidend ist, Thomas, was auch immer wieder betont werden muss, als sie dann ermordet worden ist, hat Franz Josef gesagt, sie wissen gar nicht, wie sehr ich diese Frau geliebt habe. Also sie war trotz allem die Nummer 1.
Ja, das hat mir, glaube ich, in einigen Folgen auch schon mal angemerkt. Aber nichtsdestotrotz, lass uns mal ein bisschen über die Anna sprechen. Die Anna war ja, wenn ich das jetzt gerade richtig wahrgenommen habe, zu der Zeit noch verheiratet. Also es war wirklich eine klassische Affäre. Und du hattest in dem Text zu Anna, hieß es einmal, dass sie mit einem Flaneur und Trunkenbold verheiratet war, während sie ja eigentlich parallel eine Affäre hatte. Den Begriff, muss ich ehrlich sagen, höre ich heute das erste Mal.
Es stammt doch nicht von mir, Thomas, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich habe den irgendwo gelesen. Ich fand das super. Flaneur würde man heute vielleicht Lebemann zu sagen. Also damals halt, der flanierte wahrscheinlich auf der Ringstraße und hat sich's gut gehen lassen. Er war Seidenfabrikant, also offensichtlich sicher auch vermögend, und die Anna wurde mit 15 verheiratet, aber ihr Mann hat sich ehrlich gesagt überhaupt nicht um sie gekümmert. Er hat auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben, wie wir oben schon gehört haben, und die Anna hat ihm dann zur Scheidung noch ein Geldgeschenk gemacht, und er hat sich noch nicht mehr gefragt, wo hat die Frau das jetzt eigentlich her. Also der muss irgendwie daneben gewesen sein, dieser Johann Heuduck, so hieß er. Und ja, ich denke, das war mit die Voraussetzungen, dass die Anna dann bereit war, irgendwie sich mal umzugucken. Und wenn es dann noch der Kaiser ist, Thomas, dann würde ich mal sagen, sagt man halt nicht sofort nein, oder?
Würdest du jetzt sagen, dass sie sich umgeguckt hat, in dem Sinne einen reichen, mächtigen Mann kennenzulernen, oder hat sich das Mädel wirklich verliebt?
Nein, sicherlich war das keine Berechnung, sondern die saß da einfach in diesem Schlosspark und hat dort wahrscheinlich aus Langeweile und weil es ihr gut getan hat, einfach Zeit verbracht. und zufälligerweise halt auch am frühen Morgen. Und ich denke nicht, dass sie wusste, dass der Kaiser dort jeden Morgen ein- und ausgeht und dort seinen Spaziergang macht. Und dann kommt es halt zu dieser Begegnung am 24. Juni 1875. Und die Anna hat diesen Tag in ihrem Tagebuch als den glücklichsten Tag ihres Lebens bezeichnet. Denn da hat sie der Franz Josef, der 30 Jahre älter war, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, zum ersten Mal angesprochen. Der kam dahin, hatte eine Generalsuniform an, am frühen Morgen salutierte militärisch und sagte dann, sie gehen aber fleißig spazieren. Also ich würde jetzt mal sagen, Thomas, gab es jetzt auch schon bessere Zitate, um einen Flirt zu beginnen, oder? Was würdest du sagen?
Vielleicht war das damals der Wortlaut der ersten Wahl. Heute würde man sicherlich was anderes sagen, wenn man irgendjemanden begeistern will. Ich habe mir gerade nochmal bewusst gemacht, weil du das gerade so am Rande erwähnt hast, er war zu dem Zeitpunkt 45, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet hat, und sie war 15.
Richtig.
Also genau. Das fühlt sich schon auch nochmal richtig krass an.
Ja, finde ich auch. Aber damals in keinster Weise anrüchig und ich würde jetzt nicht sagen normal, aber wahrscheinlich jetzt nicht so wie aus heutiger Zeit, wo das ja undenkbar wäre, ja, dass ja. Ein Adliger irgendwie eine Beziehung, einen Flirt mit einem 15-jährigen Mädchen beginnt. Aber es hat sich so zugetragen, die Anna hat alles, was sie mit dem Franz Josef erlebt hat. Und mit alles meine ich auch wirklich die intimen Sachen, hat sie niedergeschrieben in ihr Tagebuch. Steffi hat es schon berichtet. Und auch die nächste Begegnung zwei Tage später hat sie in ihr Tagebuch eingetragen. Und weil es so romantisch ist, möchte ich das gerne, dass uns die Juliane das vorliest.
Frau oder Kind, was Sie sind, geben Sie mir einen Kuss. Er beugte sich herab, hob meinen Kopf empor und ich habe ihn wahrhaftig geküsst.
Herr Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hättest du zwei Tage gewartet, wenn dir ein so schönes Mädchen begegnet, welches du haben könntest? Also das zeigt schon auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Stringenz in seiner Vorgehensweise irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, was in den zwei Tagen passiert ist, ob sie sich dann nicht begegnet sind. Vielleicht hat es geregnet oder sie war nicht da. Oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, der Franz Josef hat mal Erkundigungen eingeholt. Wer ist denn das eigentlich? Gell? Man ja. konnte das ja jetzt so eine Affäre nicht mit jedem Mädchen beginnen. Also ich denke, da musste schon eine gewisse Vorinformation da sein, könnte ich mir vorstellen. Aber wer weiß. Es war auf alle Fälle nicht sofort und er hat sich die Sache noch zwei Tage überlegt, um dann sozusagen anzugreifen.
Nachdem er dann ja ein, sage ich mal, Exposé von der Anna vorliegen hatte, wahrscheinlich um dann die nächsten Schritte einzugehen, würde mich aber an der Stelle schon mal interessieren, wie das dann irgendwo wahrgenommen wurde. Ja, also immerhin war er mit Sissi verheiratet und es fühlt sich gerade alles so normal an. Ja, er trifft jemand im Park und er trifft es zwei Tage später wieder, es kommt zum ersten Kuss, also es ist alles so, wie wenn sich jemand frisch verlieben würde, der aber auch gar keine Handicaps hat, sage ich mal.
Ja, also die Sissi, wenn du das ansprichst, sie hat davon, glaube ich, überhaupt nichts mitbekommen. Also im Gegensatz zu der Affäre danach mit der Fräulein Schratt, über die wir sicherlich irgendwann auch nochmal eine Folge machen werden, Thomas, da hat ja die Sissi sogar ihre Hände mit im Spiel gehabt und hat mehr oder weniger aktiv den Franz Josef in diese Beziehung gedrängt hier. Bei der Anna, glaube ich, gibt es keinen einzigen Hinweis von der Sissi, dass sie sie gekannt hat. Und auch im Tagebuch von der Anna wird die Sissi nicht erwähnt. Also diese Frau hat für die Anna und auch gegenseitig keine Rolle gespielt. Und Jetzt gehen ja immerhin, du hast eben von 2 Tagen gesprochen, jetzt gehen mal 3 Jahre ins Land. Ja, eine unglaublich lange Zeit. Und in diesen 3 Jahren ist die Ehe dann, die wir vorhin erwähnt haben, so zerrüttet, dass der Mann von der Anna endlich mal auf Reisen geht und auch länger weg ist. Und jetzt kommt der Kaiser und fragt an, ob er die Anna mal in ihrer Wohnung in Mariahilf besuchen dürfe. Wobei sein Ansinnen da eindeutig ist. Da geht es also nicht um einen verbalen Austausch, um es mal vorsichtig zu sagen.
Und das ist ja jetzt ein Vorgang, den kann man sich ja, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn der Kaiser die Anna in ihrem privaten Umfeld besucht, dann müssen, ich weiß nicht, wie viele Kutschen da anfahren, um den Kaiser dort abzuladen. Der würde ja da nicht hinspazieren. Ja, gibt es darüber irgendwas?
Das ist alles immer sehr diskret geschehen. Da hat man also gerade keine auffällige Kutsche gemacht, sondern man hat es also angekündigt und dann ist der Kaiser mehr oder weniger inkognito dort eingetroffen und skurrilerweise hat er dann so das Szenario, das er da vorfinden möchte, das hat er also vorher wirklich kundgetan und so hat ihn dann die Anna bereits im Bette, das in Anführungsstrichen, empfangen.
Jetzt wird es dann langsam schlüpfrig, Markus, weil die Geschichte, wir haben hier Tagebücher, die alles beschreiben und die Anna liegt jetzt praktisch schon im Bette, wie du das schön formuliert hast. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Geschichte weiter so erzählst, dass zumindest einer von uns hier rot anlaufen
muss. Das überlasse ich jetzt alles, das Weitere deiner Fantasie, Thomas. Ja. Wir kühlen mal wieder runter, ja. Ich kann dir auf alle Fälle sagen, dass von diesem Zeitpunkt an die Besuche tatsächlich dann regelmäßig sind. Und nachdem die erste Ehe von der Anna immer quälender wird, wird jetzt die schon erwähnte Scheidung eingereicht. Aber kurz danach heiratet sie überraschenderweise schon wieder und natürlich nicht den Franz Josef, sondern einen anderen Franz und der hieß eben Franz Nachowski. Der Kaiser wusste davon und hat da auch ganz offiziell sein Einverständnis dazu gegeben. Und das war ein Bahnbeamter, der war bei den Südbahnen in Wien angestellt und man munkelt, dass er dann von Franz Josef, also auf Befehl von ganz oben, zu den Staatsbahnen nach Galizien versetzt worden ist. Also Galizien ist, wie du weißt, war am äußersten östlichen Rand des Habsburgerreichs, also sehr, sehr weit weg von Wien. Und da die Anna in Wien geblieben ist, war das dem Franz Josef, glaube ich, gerade recht.
Also im Endeffekt hat Franz Josef sich mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hatte, die Liebe weiter erhalten.
Ja, er hat gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es jetzt problemlos dieses Tête-à-Tête weitergehen konnte. Und um noch eins draufzusetzen, weil es ihm dann doch auf die Dauer zu mühsam war, immer nach Mariahilf, das ist also am anderen Eck von Wien, zu fahren und das vielleicht auch immer inkognito, hat er der Geliebten dann irgendwann einfach mal ein Kuvert gegeben. Und da waren 50.000 Gulden, das sind heute umgerechnet 500.000 Euro drin. Und davon hat sich die Anna dann eine schöne Liebesvilla vis-à-vis vom Schloss Schönbrunn geleistet und ist dann dort auch eingezogen.
Wie viele Jahre sind jetzt vergangen? Also diese Affäre geht jetzt schon
5 Jahre.
5 Jahre, also muss man einfach auch mal sich kurz Revue passieren lassen. Lange Zeit.
Finde ich auch. Und jetzt hat der Franz Josef natürlich die Bequemlichkeit schlechthin. Also der steht früh auf um 5 Uhr und dann läuft er einfach mehr oder weniger über die Straße. Da gab es dann auch einen eigens gebauten Hinter- oder Seiteneingang für den Franz Josef. Und dann wird er gleich mit Kaffee und Kipferl und wahrscheinlich noch anderen Dingen verwöhnt. Und ja, so gehen die Jahre ins Land. Und 1885 im Juli, da geht die Affäre also schon 10 Jahre, bringt die Anna dann ein Mädchen namens Helene zur Welt, das später, wir haben es gehört, auch den Komponisten Alban Berg heiraten wird. Und von dieser Helene wird angenommen, dass sie das Kind vom Kaiser ist. Und was die anderen Kinder anbelangt, da ist man sich nicht so sicher. Sie hatte 4 Kinder, die Anna. Also welches jetzt von wem, aus welcher Ehe stammte, ist nicht im Detail geklärt. Man hat dann später, da kommen wir dann noch am Ende der Folge drauf, dem Knaben Franz Josef, nicht nur wegen seinem Namen, auch unterstellt, dass er der Sohn, der uneheliche Sohn des Kaisers ist.
Aber vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Aspekte zurückgedacht. Also er hat sich eigentlich seine eigene Traumwelt aufgebaut, in nächster Nähe zu seinen Verpflichtungen. Und die Anna hat ihm das voll und ganz geboten. Also ich finde das ja schon ganz spannend. Er geht in der Früh zu ihr zum Frühstücken. Dann ist er dann irgendwann über den geheimen Aus- und Eingang wieder ins Schloss Schönbrunn und hat dort gearbeitet. Dann kam er vielleicht zur Mittagspause und zum Mittagessen. Und dann am Abend nochmal.
Ja.
Und wenn er Bock gehabt hat, hat er dort übernachtet.
Das weiß ich nicht, ob das so, ich glaube, das waren vor allen Dingen die morgendlichen Besuche, weil es dann natürlich, er war ja, wie gesagt, Frühaufsteher und da hatte er sämtliche Freiheiten im wahrsten Sinne des Wortes und konnte das auch so ein bisschen unter der Decke halten, aber es ist schon erstaunlich, weiß nicht, ob man da von einem Doppelleben sprechen kann, weil er musste sich natürlich auch nirgendwo rechtfertigen und seine Frau hat nicht gefragt, die war ohnehin ständig weg und war auch sicherlich nicht unglücklich darüber, wenn er von ihr die Finger gelassen hat. Also von daher läuft es so nebenher. Allerdings, Thomas, jetzt kommen wir ins Jahr 1886 und da tritt dann tatsächlich eine andere Frau in sein Leben und es kommt zur Krise und diese andere Frau, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, das ist die Katharina Schratt, eine Hofschauspielerin, die dem Kaiser den Kopf verdreht und das ist natürlich für die Anna jetzt eine Katastrophe, wie du dir vorstellen kannst.
Also jetzt ist plötzlich die Anna eigentlich in der Position der Ehefrau, in Anführungszeichen. Aber sie ist sicherlich eine sehr eifersüchtige Ehefrau.
So ist es. Also sie spioniert ihm nach, wird gesagt. Sie überrascht die beiden übrigens an fast gleicher Stelle, also auch im schönen Brunner Park, stellt sie zur Rede und Franz Josef tut es aber ab. Aber die Anna sieht, dass der Franz Josef jetzt morgens nicht mehr regelmäßig zu ihr kommt, sondern einfach 2 Häuser weiterläuft, denn die Schratt hatte in unmittelbarer Nachbarschaft ebenfalls eine Villa. Und das stelle ich mir für die Anna schon sehr, sehr bitter vor.
Ja, das zeigt aber auch, welcher Machtmensch er dann doch am Schluss des Tages war. Er hatte sicherlich das Gefühl, schon ein bisschen über den Dingen zu stehen, oder?
Vielleicht. Also wahrscheinlich hat er da, könnte ich mir vorstellen, jetzt wenig schlechtes Gewissen gehabt oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Es war auf alle Fälle mit der Anna nicht mehr so wie früher und die Besuche werden immer seltener und jetzt auch, und es steht auch im Tagebuch und auch diesen Eintrag möchte ich dir nicht vorenthalten, kommen die Treffen auch manchmal ohne ausdrücklichen Wunsch von Annas zustande. Und da hören wir vielleicht auch mal in das Zitat rein.
Sehr gerne.
Mit einer raschen Bewegung hat er mich erfasst und hielt mich fest. Jeder Versuch, mich freizumachen, war umsonst. Er zog mich mit Gewalt nach meinem Bett, mein zorniges Gesicht mit Küssen bedeckend.
Ja, Markus, das hört sich alles nämlich so richtig harmonisch an und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auch bald so am Ende kam,
ja,
oder?
Also Ich finde, ehrlich gesagt, das Wort Gewalt wird geschrieben. Mhm. Ja? Mhm. Also da ist es von Vergewaltigung jetzt nicht mehr so weit entfernt. Ja? Also jetzt wird die ganze Sache auch, ehrlich gesagt, ein bisschen tragisch. Und ja, das war natürlich, ich sage jetzt mal, die letzten Ausläufer dieser Beziehung eigentlich dann ein würdeloses Ende, denn wir sind jetzt mittlerweile im Frühjahr 1889. Was passiert oder was ist passiert? Kronprinz Rudolf hat sich das Leben genommen in Meierling. Auch da haben wir eine Folge drüber gemacht, Thomas, die man sich gerne mal anhören kann. Und jetzt ist das für den Kaiser offensichtlich entschieden. Ob das der direkte Auslöser war oder nicht, sei dahingestellt. Auf alle Fälle, mit diesem Selbstmord seines Sohnes lassen die Besuche nicht nur nach, sondern sie enden abrupt. Also er kommt einfach nicht mehr. Und ein paar Tage später wird dann die Anna in das Büro des Generaldirektors des Kaiserlichen Familienfonds, also was es alles gab, Friedrich von Meyer, bestellt. Das war in der Hofburg. Und dann teilt nicht der Kaiser ihr mit, sondern ein Beamter, dass es aus ist. Also so, wie man das eigentlich erwartet unter zwei Menschen, die man eine Beziehung hatten, dass der eine sagt, du, ist zwar bitter, aber ich liebe dich nicht mehr oder sonst irgendwas. Aber er schickt einen Stellvertreter und lässt es sozusagen dann stellvertretend ausrichten, dass die Beziehung ab sofort als beendet gilt.
Ich glaube, was in dem Fall wirklich so wehtut, ist, dass er sie wie einen Geschäftsvorgang behandelt hat und mit dem besagten Generaldirektor einfach die Beziehung beenden ließ. Also das Richtig. Kann man sich auch schwer vorstellen, aber wie es wehtut, kann man sich auch vorstellen.
Und Anna ist natürlich außer sich, ist verbittert, sie will den Geliebten sprechen, wird aber nicht vorgelassen. Sie hat also gar keine Chance, mit ihm auch nur noch irgendein Wort zu sprechen, der Klärung. Es wäre vielleicht ja manchmal hilfreich zu erfahren, warum. Und wenn es die Antwort ist, ich liebe dich halt nicht mehr oder meine Frau hat davon mitbekommen oder sonst irgendwas. Also sie hat keine Chance, mit dem Kaiser eine Unterredung zu führen und sie bekommt auch nie mehr eine Chance. Sie wird ihn nie mehr unter vier Augen sehen. Es steht in ihrem Tagebuch, dass sie also dann mit ihren Kindern ab und zu in Schönbrunn, sie war ja immer noch in der Nähe auf der Straße, dann fuhr der Kaiser vorbei und er hat dann verstohlen zu ihr rübergeblickt, hat sich aber nichts anmerken lassen, hat aber dann, als die Kutsche vorbeigefahren ist, sehr lange nach hinten immer wieder geblickt. Also das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass er vielleicht doch ein schlechtes Gewissen hatte oder vielleicht auch noch eine gewisse Sehnsucht, ich weiß es nicht.
Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, Markus, dass auch diese Geschichte so endet wie so oft bei mächtigen Menschen. Irgendwo wird es jetzt dann um Geld gehen, damit sie
klar
den Mund hält.
Ja, so ist es ja eigentlich heute auch noch, oder? Man muss ja nur immer mal wieder die Klatschpresse nehmen und wenn irgendwelche Affären rauskommen, die in Besenkammern oder sonst wo stattgefunden hat, dann fließt halt, wenn das Geld da ist und das war eben da, fließt natürlich eine Menge Geld. Und ob das jetzt so für jemanden, der das angeboten bekommt, nicht noch eine zusätzliche Demütigung ist, das sei mal dahingestellt. Auf alle Fälle bekommt sie einen Blankoscheck, so würde ich das mal bezeichnen, und sie soll einfach aussuchen, sich eine Summe aussuchen, die sie meint, dass sie ihr Schweigen und ihr Verzicht auf ihren Geliebten wert ist. Und ja, die Anna, die verlangt die 50.000 Gulden, die sie schon einmal bekommen hatte am Anfang der Affäre, und zwar nicht nur für sie, sondern auch jeweils für ihre Kinder. Und dann kommen da immerhin 200.000 Gulden, das sind also fast aus heutiger Sicht 3 Millionen zusammen. Und als Gegenleistung muss sie folgende Erklärung unterzeichnen, und den Wortlaut habe ich dir auch nochmal mitgebracht, Thomas.
Ich bestätige hiermit, dass ich am heutigen Tag 200.000 Gulden als Geschenk von seiner Majestät dem Kaiser erhalten habe. Ferner schwöre ich, dass ich über die Begegnung mit seiner Majestät jederzeit schweigen werde. Anna Nahovsky, Wien, 14. März 1889.
Also Markus, wir haben ja jetzt wirklich eine Geschichte erleben dürfen, die sehr schön begonnen hat und eigentlich sehr tragisch endet, vor allem für die Anna. Wie ging es denn für ihre Kinder weiter?
Also zwei habe ich die jetzt hier mal noch mitgebracht und können wir noch ein bisschen drüber reden. Das eine ist die Tochter Helene. Ich habe es oben schon erwähnt. Die hat deswegen einigermaßen Berühmtheit erlangt, weil sie dann am 3. Mai 1911 den Alban Berg, den berühmten Komponisten, geheiratet hat. Und die hat relativ lang gelebt, bis 1976, da ist sie dann gestorben. Und die hat auch das Tagebuch von ihrer Mutter in Gewahrsam gehabt. Das war also bis dann in den 70er Jahren letztes Jahrhundert in Familienbesitz, hat auch niemand reingeguckt. Aber mit ihrem Tod hat sie es dann testamentarisch zur Veröffentlichung freigegeben. Mhm. Und tatsächlich kann man es jetzt heute einsehen. Es ist in der Bibliothek und es gibt auch ein Buch, über das Tagebuch. Das ist 10 Jahre später veröffentlicht worden, wo eigentlich auch nur ein Vorwort drin steht und dann das Tagebuch mehr oder weniger original abgebildet ist, sodass man also in diese Beziehung zwischen Anna und Franz Josef wirklich ganz individuell hineinschauen kann und sich selber sein Bild machen kann.
Bei Tagebüchern, Markus, fällt mir gerade ein, dass es ja das ein oder andere Tagebuch gab, was als Fälschung dann irgendwo am Schluss rauskam. Ich glaube, hier sprechen wir nicht über eine Fälschung, so wie du es gerade schilderst, ist es wirklich aus Familienbesitz dann freigegeben worden.
Richtig.
Und wenn ich das auch richtig verstehe, durchaus spannend, wer Lust hat, da einfach einmal in Form des Buches oder aber auch in Form des Originals sich das mal anzuschauen, oder?
Richtig, ja, kann ich nur zu einladen und es ist definitiv kein Fake, sondern das ist natürlich überprüft worden und es besteht kein geringster Zweifel daran, dass es nicht das Original-Tagebuch von Anna Nahovsky ist. Ja, und dann gab es ja noch einen Sohn, den jüngsten, der hieß also Franz Josef und ja, wen wundert es, dass da nicht die ganze Welt dachte, also wenn dann schon aus so einer Beziehung ein Kind hervorgeht, das man Franz Josef nennt, also dann wird es ja wohl das Kind vom Kaiser sein. Und da haben sich sehr viel schlaue Köpfe Gedanken drum gemacht, ob das sein kann und wie die Ähnlichkeit ist. Es gab übrigens auch durchaus uneheliche Kinder von Franz Josef oder vermeintliche uneheliche Kinder, wo man dann im Nachhinein einen DNA-Test gemacht hat, als das dann möglich war und hat dann auch einige ausgeschlossen, die es also nicht sein können, ja, mit den Verwandten, die jetzt heute noch leben natürlich, ja, aber das kann man ja sehr gut im Labor machen. Bei diesem Franz Josef, der ja von seinem Vater Franz Josef stammen soll, ja, also angeblich war ja die Beziehung im Januar vorbei. Ich habe dir von der Meierling-Tragödie erzählt, es war Ende Januar und von da an hat der Franz Josef die Anna nicht mehr aufgesucht und der Franz Josef ist im Dezember geboren. Also es kann, wenn die Schwangerschaft nach normalen Regeln abläuft, dann kann es also unmöglich sein, es gibt keine Schwangerschaften, die 11 Monate gehen, ja, dass es das Kind von Franz Josef ist. Aber er selber hat offensichtlich sich als Sohn von dem Kaiser gefühlt und bizarrerweise ist er fast wirklich wieder mal tragisch, hat er sich zu seinem 100. Geburtstag seines vermeintlichen Vaters, es war 1930, in der Kapuzinergruft den linken kleinen Finger abgeschnitten und hat ihn in einer Form von Sühne und Selbstverstümmelung auf den Sarg von seinem Vater in Anführungsstrichen gelegt Und er war ehrlich gesagt schon vorher psychisch auffällig und nach dieser Aktion ist er dann tatsächlich in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden, wo er dann ja mehr oder weniger bis zu seinem Tod auch untergebracht war, ist, glaube ich, 1942 dann gestorben. Ja. Also eine sehr tragische Figur mal wieder, dieser vermeintliche Sohn. Und es wird sich wahrscheinlich nicht endgültig klären lassen, ob er der leibliche Sohn von Kaiser Franz Josef war.
Ich glaube, Markus, man kann sagen, schicksalhafte Begegnungen führen oft viele Jahrzehnte später zu schicksalhaften Ereignissen. Damit hast du eigentlich einen schönen Bogen gespannt jetzt zum Schluss der heutigen Folge, oder?
Ja, kann man sagen. Also es ist für mich, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, eine sehr, sehr tragische Geschichte mal wieder gewesen. Es zeigt so vieles in dieser Habsburger Monarchie. Also diese Selbstverständlichkeit, einfach sich zu nehmen, wozu man Lust hat und es auch wieder abzulegen, wenn man keine Lust mehr hat. Es sagt uns viel über die Ehe zwischen Franz Josef und Sissi. Es sagt uns viel auch überhaupt über die Ehe damals, ja, die ja in einem katholischen Land eigentlich als Sakrament heilig ist. Ja. Mhm. Also, dass die Anna mit 15 einfach verheiratet wird, gell, dann wird es geschieden, dann wieder verheiratet. Ja. Es sagt uns viel über diese Doppelmoral. Ja, man hat im Grunde genommen nach außen hin eine Fassade gepflegt, die sehr ordentlich, sehr korrekt war und hat heimlich, still und leise seine Affären da ausgelebt. Ja, es sagt uns was darüber aus, wie man so eine Geschichte beendet hat, nämlich mit Bestechung, man kann es ja nicht anders nennen, ja. Und die Nachkommen, die haben dann halt mit ihrem eigenen Schicksal dann zu kämpfen, was ja dann oft der Fall ist. Wenn da so eine tragische Geschichte passiert, dann wird es ja meistens in irgendeiner Form auf die Nachkommen weitergegeben. Ja, ich glaube, die Helene hat ein ganz glückliches Leben geführt, was ich so gelesen habe mit dem Komponisten. Aber der arme Franz Josef, den hat es halt mehr oder weniger erwischt.
Und Markus, mir wird jetzt gerade bewusst, beim Besuch in der Kapuzinergruft habe ich mir immer gedacht, was macht das Skelett von dem kleinen Finger auf dem Grab von Franz Josef? Vielen Dank, dass du jetzt dieses Rätsel zumindest mal gelöst hast.
Genau, also wer da noch einen Finger sieht, dann ist es der vom kleinen Franz Josef, genau.
Ja? Gibt es einen schöneren Abschluss für eine Folge Habsburg to go? Ich glaube nicht, oder Markus?
Nein. Vielen Dank fürs Zuhören und für dein Interesse, Thomas. Und ja, mal schauen, ob ich bei meiner nächsten Folge aus Kostengründen noch in Wien bleibe oder ob es mich mal wieder in die Ferne zieht. Mal schauen.
Ich lasse mich überraschen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion der Sounds GbR. Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.